Micro Europa.
Sounds.
Moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Como eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk. Heute auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Oliver Häusler. Und heute haben wir was zu feiern. 700 Sendungen Radio Micro Europa. Und dafür haben wir heute ein Studiogespräch im Brechtbau zusammen mit Uli Hägele und unseren vier studentischen Mitarbeiterinnen, die die Redaktion von Radio Micro Europa schmeißen.
Hallo!
Hallo!
Hi!
Hi Olli!
Moin. Ja, das reicht mir noch nicht. Ich brauche eine kurze Vorstellung von euch, Uli. Sag doch mal,
ja,
was...
Ich bin Ulrich Hägele, ich bin seit 2010 in der Redaktion, also Redaktionsleiter, ist eine meiner Aufgaben hier an der Uni. Und ja, ich redigiere die Beiträge, ich versuche andere Sachen zu machen, Hörspiele dann auch noch abzunehmen, mache ab und zu mal auch ein Studiogespräch, so wie du heute. Und ja, das ist so meine Aufgabe.
Wunderbar. Jelli, wer bist du und was machst du?
Hallo, ich bin die Jelli und ich studiere Rhetorik im Master und ich bin ungefähr, ich glaube jetzt schon 2 Jahre oder länger bei Radio Micro Europa, also doch schon eine ganze Ecke. Und ich bespiele vor allem die Webseiten, also sowohl unsere Homepage als auch die Seite von der Wüstenwelle. Und dafür schneide ich Teaser. Das sind sozusagen kleine Vorspänne für die Sendungen. Und ich habe aber auch schon Interviews geführt und Moderationen eingesprochen und Sendungen produziert. Das habe ich jetzt länger krankheitsbedingt nicht so viel gemacht. Aber jetzt zum Beispiel mit der Vorbereitung für diese Sendung bin ich jetzt auch schon wieder voll mit dabei, würde ich sagen.
Paula, wer bist du und was machst du?
Hi, ich bin Paula. Ich studiere Medienwissenschaft und empirische Kulturwissenschaft im Bachelor. Und ich würde sagen, ich bin seit letztem Jahr als Hiwi oder als studentische Hilfskraft bei Radio Micro Europa dabei. Und ich würde sagen, ich bin vor allem für Moderationen und Interviews zuständig, für auch ab und zu mal ein Studiogespräch, spreche Texte für Radiosendungen ein und für Interviews im Club Voltaire.
Danke dir, Paula. Ruben.
Hallo, hallo, ich bin der Ruben. Ich studiere auch Medienwissenschaften und Rhetorik an der Uni Tübingen. Ich bin zu Radio Micro Europa gekommen, weil ich mich zunächst mal für die Technik interessiert habe. Da hat mir dann der Olli Häusler, der uns heute auch moderiert, erstmal einen Job besorgt, um Podcasts aufzunehmen. Und da ist dann später ein Job bei Radio Micro Europa draus geworden, wo ich dann auch Jazzkonzerte zum Beispiel im Club Voltaire aufgenommen habe und abgemischt, aber natürlich auch sozusagen die Redaktionsarbeit wie Moderationen oder auch mal Interviews zum Beispiel mit den Bands oder mit den jeweiligen Gästen. Und jetzt bin ich aktuell zusammen mit meinem Partner hier sozusagen, Jakob Spiegel, auch im Social Media Team.
Ja, Jakob, erzähl mal du, was ist deine Funktion hier?
Genau, da schließe ich mich gleich mal an. Ich stelle mich auch mal ganz kurz vor. Ich bin der Jakob, ich studiere aktuell noch Kunstgeschichte und Rhetorik. Und ich bin tatsächlich über das Seminar vom Campusfunk hier reingerutscht. Ich habe das 2 Semester lang gemacht und dann hat der Uli mal zu mir gemeint, ey Jakob, das scheint dir ja Spaß zu machen, wieso willst du nicht einfach bei uns arbeiten? So, und dann habe ich das gemacht und habe dann direkt angefangen, Sendungen zu konzipieren, Studiogespräche, Interviews zu führen, ganz klassisch. Habe dann aber auch angefangen, das Social Media ein wenig aufzubauen und dann mit dem Ruben da so ein bisschen ranzuklotzen. Und das macht sehr viel Spaß mittlerweile.
Ja. 700 Sendungen, ganz schöner Hammer. Uli,
ja.
Wie ist denn eigentlich Radio Micro Europa entstanden?
Radio Micro Europa ist aus einem EU-Projekt entstanden im Jahr 2008. Das hatte das Ziel, die junge Bevölkerung in Europa an das journalistische Arbeiten heranzuführen, wie man so sagt. Und da haben die ein bisschen Geld aufgelegt. Und es gab insgesamt 9 Redaktionen in ganz Europa. Die hatten die Aufgabe, sich ein Thema zu suchen, für jeden Monat ein Thema und aus diesem Thema eben eine Hörfunksendung zu bauen. Das heißt, wir haben am Anfang Hörfunksendungen aus Cluj in Rumänien, aus London, aus Frankreich, aus Nantes, aus Italien bekommen. Die waren alle in den üblichen, in den Landessprachen und wir haben die dann übersetzt. Also wenn es rumänisch war, im Englischen haben wir sie auch so gelassen, haben vielleicht die deutschen Voice-Over drüber gelegt und haben dann eigene Sendungen draus gemacht.
neuen Redaktion. Darf ich richtig vermuten, dass wir noch die einzige Redaktion sind, die übrig geblieben ist?
Ja, wir sind die letzten Mohikaner, wenn man das noch sagen darf, ich weiß nicht. Aber es ist leider Gottes so, dass die europäischen Projekte, diese EU-Projekte, die werden ganz, ganz am Anfang ganz stark gefeatured mit sehr viel Geld. Und dann läuft es 2-3 Jahre und dann ist das wieder rum. Und dann muss man gucken, dass man entweder ein neues Projekt kriegt oder dass man das alte dann vorantreibt. Und wir haben auch ein neues Projekt haben wir teilgenommen, aber das alte Mikroeuropa wurde dann eben Teil des Tübinger, damals des Tübinger Uniradios.
Teil des Tübinger Uniradios. Gibt es da auch noch eine historisch was zu erzählen?
Ja, das Tübinger Uniradio geht bis in die 90er Jahre zurück. Es war meine verehrte Kollegin Sigi Lehmann, die das jahrzehntelang eigentlich gemacht hat. Die hat auch einen ziemlich guten Etat gehabt. Die konnte auch die Moderatoren, Moderatorinnen auch bezahlen damals. Als sie aber dann in Ruhestand gegangen ist, hat die Unileitung beschlossen, das Geld wird jetzt gespart, also größtenteils gespart, und dass die Sendungen, die Beiträge vom künftigen Campusfunk, Radio, eben aus der Lehre heraus stammen sollen. Das heißt, alles, was wir machen, kommt aus der Lehre heraus.
Und wie es aussieht, super erfolgreich, weil 700 Sendungen ist ja nicht gerade wenig. Und ich denke, alle Sendungen wirst du nicht mehr von vorne bis hinten auswendig kennen, aber an eine kannst du dich doch sicher noch gut erinnern, an die erste Sendung, nehme ich mal an.
Die erste Sendung, die war damals zur Europawahl. 2009, 2008 oder 2009 war das. Die hat auch gar nicht eine ganze Stunde gedauert, sondern die war nur 33 Minuten lang. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an die zweite Sendung, weil da haben wir nämlich einen Einspieler von Rebecca Rodrian, die später dann zum SWR gegangen ist. Und da hören wir jetzt mal rein.
Hallo, mein Name ist Rebecca Rodrian. Und ich habe 2009 mit die ersten Sendungen von Mikroeuropa mitgestalten dürfen. Es war total cool, dieses Projekt sozusagen ja, mitzuentwickeln. Und ja, man hatte so ein bisschen das Gefühl, man ist dabei, was es so vorher in dieser Art und Weise noch nicht gab. Und das war total cool. Ich erinnere mich noch an die zweite Sendung überhaupt von Mikroeuropa, was daran liegt, dass ich die moderieren durfte und ich dann natürlich super aufgeregt war. Es ging da, meine ich, um das Thema Minderheiten in Europa. Und damals haben wir Beiträge eben aus anderen Uni-Radio-Städten bekommen und haben die dann umgearbeitet. Und ja, das war irgendwie aufregend, dann zu wissen, okay, jetzt moderiert man das so an. Und aber eigene Beiträge, die man gemacht hat, laufen dann auch eben im europäischen Ausland. Und das war cool und es hat total Spaß gemacht. Und ich weiß noch, wie ich tatsächlich da in diesem kleinen Studio stand und wusste, okay, jetzt geht das rote Licht an und jetzt startet die überhaupt erst zweite Sendung von Mikroeuropa. Also ich glaube, es hat mir einfach gezeigt, dass es mir Spaß macht, fürs Radio Dinge zu machen, weil die irgendwie schnell gehen und vielfältig sind. Es hat mir gezeigt, dass es auch cool ist, auf Reisen zu sein für so etwas. Ich weiß noch, wir waren damals, tatsächlich sind wir nach Cluj geflogen, nach Rumänien zu einer der Partnerunis und das war wahnsinnig beeindruckend auch zu sehen, okay, wie läuft das in Rumänien, wie ticken die Leute da, wie sieht es da an der Uni aus? Und das hat mir auch so ein bisschen gezeigt, hey cool, ich möchte immer offen für ja, andere Kulturen, andere Länder und ja, einfach für andere Menschen sein und immer zuhören und ja, einfach immer offen für alles bleiben. Ich arbeite mittlerweile bei SWR1 Baden-Württemberg in der Redaktion als CVD, aber auch online und im Bereich Podcast. War vorher bei SWR3, bei Das Ding und bei anderen ARD-Anstalten. Und ja, die viele Praxis, die man bei Mikroeuropa miterleben konnte, hat auf jeden Fall dabei geholfen, mutig zu sein und Dinge auszuprobieren und dann auch da zu landen, wo man landet. Und tatsächlich, ich glaube, mich zu erinnern, dass in einigen Bewerbungsgesprächen ich tatsächlich auch auf Radio Mikroeuropa angesprochen wurde und es immer schön war, davon zu berichten.
17 Jahre ist es jetzt her, seit Rebecca ihre zweite Sendung gefahren hat. Ihr seid ja sowas wie die NachfolgerInnen. Mindestens gab es da noch 20 Generationen dazwischen. Wie ist es denn für euch, Rebecca jetzt hier zu hören?
Also es ist schon krass, dass es jetzt schon 700 Sendungen gibt und irgendwie auch schön, so ein Teil von was Größerem zu sein und auch zu hören, was so die früheren Hiwis und auch die anderen Studenten alles schon gemacht haben. Das motiviert einen sehr für eigene neue Projekte. Und das ja für uns auch so ein bisschen sind so die ersten Schritte im Medienbereich und auch für unsere spätere Berufswahl und unseren weiteren Weg ist es so ziemlich cool irgendwie zu hören und zu sehen.
Mutig sein, ausprobieren, hat Rebecca gesagt, ist eigentlich die Qualität, die man hier mitbringen muss. Uli, trifft das jetzt immer noch zu?
Ja, das trifft nach wie vor zu, weil die Themen liegen zwar auf der Straße, aber man muss sie auch auflesen. Das heißt, man muss sie finden und auflesen. Das heißt, die RedakteurInnen, die haben bei mir zumindest alle Freiheiten. Ich lasse die Zügel locker. Und die Freiheit muss man aber dann auch erstmal, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, um quasi diese Freiheit dann zu füllen. Und insofern ist natürlich dann auch Kreativität angesagt, um sich eigene Themen dann zu arbeiten, die dann auch umzusetzen und die Sendungen dann auch zu produzieren.
Ruben, kannst du mit den Freiheiten umgehen?
Ich kann mit den Freiheiten mittlerweile sehr gut umgehen. Ich weiß noch, am Anfang, was ja noch kein Radio Mikro Europa war, da hattest du mir sozusagen das Thema gesagt, dass ich mir einfach Podcasts ausdenken kann. Da fand ich es noch schwerer, sozusagen mir dann darunter was vorzustellen, wie das dann sozusagen von der Idee im Kopf bis auch zu einer Umsetzung funktioniert. Aber mittlerweile habe ich schon viele Projekte umgesetzt, sowas wie zum Beispiel Freunde eingeladen, die Musik machen, die Jazz spielen und dann im Club Voltaire Konzerte veranstaltet, die selber aufgenommen, abgemischt. Von daher mittlerweile läuft das sehr gut. Man braucht einen kleinen Schritt, aber wenn man mal ins kalte Wasser geflogen ist, dann funktioniert es.
Und Paula, wie ist es für dich mit deinen Themen? Findest du Themen auf der Straße? Suchst du die selber?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, dass ich schon das ein oder andere umgesetzt habe. Meine erste Sendung zum Beispiel auch, die habe ich komplett alleine geplant. Das war direkt auch ein Studiogespräch mit der Influencerin Magdalena Emilia. Die kommt hier aus Tübingen auch. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht auch kennt. Und das war schon sehr cool, sich da ein eigenes Thema rauszusuchen. Ich arbeite aber auch ziemlich oft irgendwie was ab, was so schon im Stehsatz geblieben ist. Also wir haben ja ganz viele Projekte, die umgesetzt wurden, zum Beispiel Bachelorarbeiten, wo Leute einen Podcast produziert haben oder eine Radiosendung. Und die müssen dann noch zu einer Radio-Mikro-Europa-Sendung zusammengebaut werden. Und da mache ich dann oft Anmoderation und Abmoderation zum Beispiel. Also falls mal die Kreativität nicht da ist, kann man sich daran beteiligen.
Ich kann noch was dazu beitragen. Das war vor den Landtagswahlen jetzt 2026, glaube ich, 2 Wochen davor, habe ich eine Frau getroffen, die war bei uns unten im Fernsehstudio wegen irgendeinem Interview. Und ich habe sie dann gefragt, was sie denn da macht. Da sagte sie, ja, sie sei bei Omas gegen Rechts. Dann habe ich gesagt, wow, Omas gegen Rechts, ja, was macht ihr denn da? Ja, sie hätten da auch einen Chor. Und dann habe ich die gefragt, ja, wollt ihr mal kommen, ein paar Stücke einspielen, dann machen wir eine Sendung zusammen zur Landtagswahl. Und zack, hat man quasi wieder ein Thema, wieder eine Sendung gehabt und das war quasi unser Beitrag zur Landtagswahl.
Jakob, wie ist es für dich? Liegen für dich die Themen auch auf der Straße? Was sind so aktuell deine Themen, die du bearbeitest?
Ich würde sagen, es ist eine gesunde Mischung. Also ganz oft passiert es, dass mir Uli irgendeinen CC schickt und sagt, Jakob, mach mal. Und wenn das Thema gut ist, dann mache ich das meistens auch. Das Coole ist halt, dass ich dann trotzdem meine Freiheiten dabei habe. Das heißt, mir wird halt das Thema vorgegeben, aber ich kann dann bestimmen, in was für eine Richtung das Ganze läuft. Und ich schreibe dann auch allein den Laufplan und wie das Ganze strukturiert werden soll. Das ist super cool. Es kommt aber auch oft vor, dass Freunde von mir irgendein Thema haben. Zum Beispiel habe ich mal eine Sendung mit einem Kulturaktivisten gemacht. Da habe ich auch noch ein Snippet mitgebracht. Da hören wir später noch rein. Und ich habe mal eine Masterarbeit von einem Kumpel, haben wir durchgesprochen. Da habe ich mich dann einen Tag lang reingelesen und versucht, da irgendwie eine Sendung draus zu machen. Also es ist eine gesunde Mischung, aber ich habe auf jeden Fall sehr viele Freiheiten und das ist sehr spaßig.
Was auch noch eine Rolle spielt, ist, dass wir ja Lehr- und Lernradio sind. Und wir haben hier im Zentrum für Medienkompetenz insgesamt, glaube ich, 8 oder 9 Azubis, die sowas auch lernen müssen, wie man Sendungen fährt, wie man zum Beispiel eine Live-Show im Club Voltaire, den ihr schon mal erwähnt habt, aufzeichnet, oder wir sind auch in anderen Clubs in Tübingen unterwegs. Und es ist natürlich eine tolle Sache, wenn dann die Studierenden als studentische Reporter die Interviews machen mit den MusikerInnen und die Azubis, die dann die Technik erledigen, dass die dann gemeinsam eine Sendung dann produzieren.
Also gutes Team. Ich sehe gerade Levi draußen am Mischpult, der natürlich uns technisch wunderbar betreut.
Hi Levi!
Wir sind thematisch wahnsinnig vielfältig. Radio ist ja inzwischen mehr als linear auf einer Frequenz zu senden. Was macht Radio Mikro Europa noch? Habt ihr Social Media? Gibt's Webseiten?
Also wir sind relativ breit aufgestellt, würde ich sagen. Also natürlich haben wir senden wir UKW Ultrakurzwelle über die Wüste Welle hier in Tübingen. Wir haben aber auch eine eigene Website. Wir laden mittlerweile auch vor allem Podcasts auf Spotify hoch, damit Leute das dann überall und zu jeder Zeit auch nachhören können. Und ich finde auch, wie wir die Themen bekommen, sind wir auch wir haben einen großen Lokalbezug, kann man sagen, eben gerade mit Geschichten wie Club Voltaire. Und so kommen halt oft auch mal Sendungen zusammen, dass man zum Beispiel, jetzt haben wir eine Geschichte, da waren wir mal Kaffee trinken bei einer Brasilianerin, uns schmeckt der Kaffee, sie hat eine gute Geschichte und daraus entsteht dann irgendwie wieder eine Sendung und zum Beispiel auch ein Social Media Reel, mit dem wir dann die Sendung wieder ankündigen.
Das hört sich ja nach einem Traumjob an, Kaffee trinken mit der Brasilianerin, eine Sendung draus bauen. Also das hört sich ja wirklich nach einem Traumjob an. Uli, du hast gerade gesagt, es ist ein Lehr- und Lernradio. Wenn wir in der Lehre unterwegs sind, welche Formate gibt es denn bei dir in Radio Mikro Europa?
Eigentlich gibt es alle Formate, die es im Hörfunk beim SWR, beim WDR auch gibt. Das heißt,
erzähl mal ein bisschen.
Wir haben Features. Features sind lange Hörfunksendungen, die sehr aufwendig produziert sind, die so etwa eine Stunde, also ein bisschen kürzer sind, 58, 57 Minuten. Die werden meistens im Rahmen eines Werkstücks im Bachelor und Master geschrieben oder produziert. Dann haben wir Studiogäste, Studiosendungen, das, was wir heute machen. Dann haben wir die Live-Konzerte, die wir schon angesprochen haben im Rahmen unserer Musikbox-Sendungen. Dann haben wir Hörspiele, die wir produzieren, ebenfalls im Rahmen von studentischer Projekte. Dann haben wir Magazinsendungen. Das ist der Klassiker. Der war ganz am Anfang, haben wir nur Magazinsendungen gemacht, also monothematisch zu bestimmten Themen. Das ist jetzt so ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil doch die Podcast-Kultur sehr, sehr stark mittlerweile durchgedrungen ist. Und ich eigentlich ganz, ganz selten, also wir haben insgesamt noch vielleicht 8 oder 9 Magazinsendungen im Jahr, die ich in der Hauptsache mit unseren Kooperationspartnern in Hamburg, mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften dann produziere.
Das heißt, es ist ja ein richtiges Abenteuerland an Formaten, die du da anbietest, also nicht nur eins, das Magazinsendung. Darf ich nochmal auf das Feature zurückgehen? Feature gilt ja als die Königsdisziplin im Radio. Gibt es ein Feature, das dir besonders gut in Erinnerung geblieben ist?
Ja, selbstverständlich, weil wir da, also ich nicht, aber die Autorin, nämlich Viktoria Marciniak, mit dem Feature David gegen Goliath, das war eine thematisch im Kontext Deutschland-Polen, die hat den Deutsch-Polnischen Journalistenpreis bekommen und unter anderem den WDR, den MDR und Deutschlandfunk Kultur weggeräumt quasi in ihrer Kategorie. Sie hat 5.000 Euro Preisgeld bekommen. Ich glaube, da haben wir auch einen Einspieler.
Ja, das habe ich gedacht. Können wir da mal rein,
ja, Uli? Hören wir kurz rein.
Die Miniserie Unsere Mütter, Unsere Väter handelt von 5 Berliner Freunden, die im Juni 1941 das letzte Mal aufeinandertreffen, bevor 3 von ihnen in den Krieg ziehen. Leutnant Wilhelm Winter, sein jüngerer pazifistisch eingestellter Bruder Friedhelm Winter und die überzeugte Nationalsozialistin Charlotte. Der Jude Viktor Goldstein und seine Freundin Greta Müller bleiben vorerst in Berlin. Greta beginnt eine Affäre mit dem SS-Sturmbannführer Dorn, der ihr im Gegenzug verspricht, bei ihrer Gesangskarriere zu helfen und Papiere für Viktors Ausreise in die USA zu besorgen. Stattdessen landet Viktor in einem Viehwaggon Richtung Auschwitz. Mit Hilfe einer Polin gelingt ihm die Flucht, woraufhin sich beide polnischen Widerstandskämpfern der Heimatarmee anschließen. Der polnischen Untergrundarmee mit Exilregierung in London. Später verstoßen die im ZDF-Dreiteiler als ausnahmslos antisemitisch dargestellten Partisanen den Juden Viktor. Eine Szene im dritten Teil empört die polnische Gemeinschaft ganz besonders. Die Widerstandskämpfer verweigern in Viehwaggons gefangenen Juden ihre Hilfe und äußern sich zudem antisemitisch.
Was ist mit den Menschen? Was soll mit denen sein? Der Großteil von denen sind Juden. Und die Juden sind genauso schlimm wie die Kommunisten oder die Russen. Besser tot als lebendig.
Tja.
Sollen wir sie einfach sterben lassen? Ja.
Diese Szene veranlasste einen Veteran der Armia Krajowa 2015 das zweite deutsche Fernsehen zu verklagen. Er fühle sich in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt. Im Dezember 2018 bekam der Kläger vor dem Krakauer Gericht Recht. Die Vertreter des deutschen Senders beantragten vor Gericht die Einstellung des Verfahrens, weil die polnische Justiz dafür nicht zuständig sei. Dies lehnte Richter Kamil Grzesik ab, weil der Film auch im polnischen Fernsehen gezeigt worden sei.
Da möchte man doch einfach weiterhören. Spannende Sendung. Wer möchte, das Feature von Vicky ist die Sendung Nummer 277 im Archiv von Radio Mikroeuropa nachzuhören. Ihr hört hier Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Schön, dass ihr heute bei unserer Jubiläumssendung mit dabei seid. Paula, das war jetzt ein Feature. Und du betreust ja auch ein Format, das auch wahnsinnig attraktiv ist, aber in eine ganz andere Richtung geht. Du machst die Musikbox. Erzähl mal ein bisschen was davon.
Genau, stimmt. Ich mache öfter mal Musikboxen. Das sind im Prinzip Konzerte, die wir immer wieder im Club Voltaire vor allem in der Hackgasse aufzeichnen. Und da führen wir RedakteurInnen dann auch immer noch Interviews mit den KünstlerInnen vor Ort und suchen so Hintergrundinfos zu den KünstlerInnen raus und versuchen dann noch ein bisschen was rauszufinden. Und genau, das bauen wir dann einfach zu einer Sendung zusammen, sozusagen das Live-Konzert mit dem Interview. Und das sind immer ganz tolle Sendungen.
Hast du uns da was mitgebracht, was wir mal anhören können?
Genau, ich habe ein Beispiel aus der allerersten Musikbox mitgebracht. Die ist von 2016 und das ist die erste Musikbox, die jemals bei Radio Mikroeuropa lief. Die hat Uli damals selbst noch mit seinem Zoom-Gerät aufgezeichnet. Da hören wir jetzt mal kurz rein.
Da bin ich mal gespannt, wie sich die anhört.
Diese Sendung Vollklang zu Vollklang zeigt auch, welche gesellschaftspolitische Verantwortung Radio Mikroeuropa mit ihren Themen übernimmt. Die Sendung war 2016, ein Jahr nach der großen Flüchtlingsbewegung hier in Deutschland. Vollklang ist eine Gruppe von Menschen, die nicht miteinander sprechen können, weil sie alle eine andere Sprache sprechen. Die können sich nicht verbal verständigen, aber die haben ein tolles Verständigungsmittel, nämlich die Musik. Katrin Döhner hat Vollklang geleitet und hat wahnsinnig tolle Konzerte aufgezeichnet. Und das ist auch ein Beispiel für die Themenvielfalt und die Wichtigkeit, die wir unterschiedlichen Themen hier in der Gesellschaft geben. Ruben, Podcast ist ja eins der Themen, die du bearbeitest. Kannst du uns mal da ein bisschen was dazu erzählen?
Also beim Podcast würde ich grundlegend sagen, ein Podcast ist im Prinzip sowas wie der kleine oder jüngere Brüder von der Radiosendung. Grund dafür ist, dass es einfach neuer ist. Der entscheidende Unterschied liegt eigentlich in der Verfügbarkeit, weil eine Radiosendung ist meistens live oder eben mit einem festen Sendeplan und Wiederholungen. Den Podcast kann man on demand, also auf Abruf, im Prinzip überall hören. Klar gibt es noch kleine Unterschiede in der Form auch, die sind aber vielleicht nicht so ganz ausdifferenziert. In der Radiosendung heißt der Moderator Moderator, beim Podcast heißt der Moderator Host, aber das ist nichts, was ihn jetzt wirklich grundlegend unterscheidet.
Und es gibt keine Musik bei Podcasts?
Es gibt je nach Podcast keine Musik. Es kann schon auch vorkommen. Also man kann auch sagen, wie zum Beispiel ein Podcast Mr. Wissen to Go, Geschichte ist sehr durchgeskriptet mit vielen Einspielern und auch Musik. Was ja eher typisch wäre für eine Radiosendung. Es gibt viele Laber-Podcasts, die sehr formlos sind, also in Anführungsstrichen Laber-Podcasts, wo dann wirklich nur geredet wird.
Hast du uns da auch ein Beispiel mitgebracht, damit man auch mal überprüfen kann, wie so ein Podcast dann tatsächlich mit oder ohne Musik läuft?
Ich habe tatsächlich ein Beispiel mitgebracht, aber das ist jetzt spannend. Das haben wir vor kurzem aufgenommen. Und zwar war das ein Podcast über die, oder eigentlich eine Radiosendung über die studentische Initiative Paranova, gegründet von Sirius Noske. Wir haben diese Radiosendung dann auf seinen Wunsch auch bei Spotify hochgeladen, eben um ihn abrufbar zu machen für Leute, denen er das zeigen möchte. Und so gesehen ist es eigentlich eine Radiosendung auf Spotify, aka ein Podcast.
Okay, hören wir mal rein.
Am Mikrofon Jakob Spiegel. Bei mir zu Gast ist heute Sirius Noske. Er ist der Gründer der studentischen Initiative Paranova und diese wird auch das heutige Thema unserer Sendung darstellen. Und da wollen wir auch gar nicht lange fackeln und springen direkt kopfüber in die Thematik hinein. Sirius, bitte stell dich doch einmal ganz kurz vor.
Ja, hallo Jakob, ich freue mich hier zu sein. Sirius ist mein Name, ich studiere im Master Allgemeine Rhetorik hier an der Uni. Und Paranova, ja, was soll das überhaupt sein? Das ist ein Neologismus, den haben wir uns mal überlegt, aus den Worten Paradigma und Nova für neu. Sehr hochtrabende Namensgebung könnte man annehmen. Ein neues Paradigma wollen wir deklarieren. Wir beschäftigen uns im weitesten Sinne mit Diskurs und Demokratie. Und was da gerade ein bisschen so mangelt, ich glaube, das ist eine allgemeine Wahrnehmung, dass es nicht so super läuft mit der Demokratie und allgemein den Krisen, die wir weltweit so begegnen, die sogenannte Polykrise. Und unser spezielles Topic in dem Rahmen ist Social Media und digitale Medien und inwiefern die darauf einen Einfluss haben.
Was für ein Kontrast zu Folklang, zu der Musikbox, gesellschaftspolitischer Diskurs mit Sirius Noske, Gründer von Paranova und Jakob. Bevor wir gleich zu dir kommen, Jakob, noch kurz einen kleinen Exkurs zu das, was Uli vorhin angedeutet hat. Magazinsendung ist so der Klassiker. Jelli, du bist die Magazinsendungscheckerin. Erzähl mal ein bisschen, wie sieht eine Magazinsendung aus?
Also Magazinsendungen sind im Prinzip einfach Sendungen, die aus mehreren kleinen Beiträgen zu einem Thema bestehen. Und das können zum Beispiel Reportagen, Kommentare oder auch Erklärstücke sein. Und dadurch haben wir dann Beiträge mit journalistischem Anspruch aus verschiedenen Perspektiven. Also es ist eigentlich schon auch ein ziemlich vielseitiges Format. Und diese Magazinbeiträge, die haben oft einen aktuellen Bezug. Und zum Beispiel, da komme ich jetzt auch ins Spiel, hatten wir von der HAW Hamburg einen
von
Beitrag.
Von der Hochschule für angewandte Wissenschaften.
Genau. Mit denen haben wir eine Kooperative, beziehungsweise eine Kooperation und Uli fährt da immer mal wieder hin. Und die hatten zum 8. März, also zum queerfeministischen Kampftag, einen Beitrag gemacht. Und da haben Paula und ich dann anlässlich auch ein Reel produziert und das dann eben hochgeladen. Also das heißt, ja, wir haben uns das dann zum Thema genommen und gleich mit aufgegriffen. Und ich habe auch einen Magazinbeitrag dabei. Und zwar ist es der allererste und das ist aus der Sendung 152, die Hafenromantik mit der HAW Hamburg.
Da sind wir mal gespannt. Levi, können wir da mal reinhören?
Hafenromantik ist heute das Thema bei Radio Mikro Europa auf der Wüstewelle. Und da gehen wir jetzt an einen weltweit einzigartigen Ort in der Nähe von Hamburg. In Wedel gibt es nämlich eine Schiffbegrüßungsanlage.
Jedes große Schiff, auf das mehrere hundert Container passen, wird dort mit Fanfare und Nationalhymne begrüßt. Diese Anlage gibt es schon seit 65 Jahren und ich habe sie mir mal aus der Nähe angeschaut.
Ach, herrlich. Ich sitze hier am Ufer. Das Wasser der Elbe liegt 3-4 Meter ruhig vor mir. In der Luft, da krächzen die Möwen. Und Musik gibt's auch noch dazu. Ich bin nämlich an der Schiffbegrüßungsanlage in Wedel, genauer gesagt am Schulauer Fährhaus. Und ob das der romantischste Ort des Hamburger Hafens ist, das möchte ich mal vom wachhabenden Begrüßungskapitän persönlich erfahren, Wolfgang Adler. Den gehe ich jetzt mal besuchen. Guten Morgen, Herr Adler.
Guten Morgen.
Sie haben es ja hier gemütlich in Ihrer kleinen Kajüte.
Die ist klein, aber sie bringt das unter, was wir brauchen. Und sie ist ein bisschen maritim, das wollten wir auch so. Das geht da schon mal los mit dem Anstrich der Wände und auch die Unterbauten. Das muss alles ein bisschen nach Bootslack riechen.
Wenn ich jetzt hier so umschaue, wir stehen hier vor einem, ich sag mal, riesigen Zettelkasten mit 17.000 Karteikarten.
Ja.
Wir haben hier ein Regal, lauter Kassetten, auf denen die Nationalhymnen sind.
Ja.
Wie viel sind das?
Das sind 152 Nationalhymnen und alle seefahrenden Nationen, die sind da enthalten.
Ist es schon mal vorgekommen, Hand aufs Herz, dass die falsche Hymne gespielt wurde?
Mir ist es noch nicht passiert, aber einem Kollegen ist es mal passiert. Der hat Nordkorea mit Südkorea verwechselt.
Das sollte man vielleicht ausgerechnet bei den Ländern auch nicht machen.
Ist schon ein paar Jahre her, aber es hat hier den mittleren Aufstand gegeben, ne? Also das weiß ich, da war richtig was los.
Also ganz schön spannend hier am Neckar diese Norddeutsche, den norddeutschen Slang zu hören. Uli, du fährst häufiger nach Hamburg hoch. Wie ist die Kooperation denn entstanden?
Die Kooperation ist entstanden, als wir angesprochen wurden von Christian Stöcker, der dort Professor ist in dem Kontext digitale Medien. Und er hat uns dann mal eingeladen, Kurt Schneider vom Zentrum für Medienkompetenz und mich, und dann sind wir nach Hamburg gefahren und haben eine Kooperation vereinbart, also sprich, dass wir einmal im Jahr hochfahren und als eine Kollegin auch zu uns kommt nach Tübingen und eben Input bringt. Und ich habe angeboten, dass ich den dortigen Masterstudiengang Digitale Kommunikation, dass ich denen ein bisschen Hörfunk beibringe. Und so ist es vor etwa 10 Jahren entstanden und seitdem fahre ich einmal im Jahr nach Hamburg und wir produzieren da eine Woche lang 4 Magazinsendungen mit jeweils so 5-6 Beiträgen.
Für mich zeigt es ja ein Stück weit auch die Offenheit von Radio Mikro Europa. Einfach mal hinfahren, eine Kooperation abschließen. Und jetzt hat man 10 Jahre lang schon den Austausch. Die Lea Wolz, seine Kollegin, kommt ja jedes Jahr hierher, macht einen Kurs zu Wissenschaftsjournalismus und muss dazu sagen, sie ist bei Spiegel Online. Christian Stöcker ist Kolumnist bei Spiegel Online. Also das ist nicht gerade niemand. Tolle Kooperation auch für unsere Studierenden. Jakob, wir haben dich ja vorhin schon gehört in einem Studiogespräch mit Sirius Noske, dem Gründer von Paranova. Was ist eigentlich ein Studiogespräch?
Ja, im Prinzip genau das, was wir hier gerade machen. Also das ist ein Gespräch zwischen einem Moderator und Gästen, das eine Stunde lang geht bei uns. Und ab und zu ist dazwischen eine kleine Musikpause, die dann auch thematisch so ein bisschen die Blöcke abgrenzt, über die man sich unterhält. Genau, und das ist vor allem, als wenn man anfängt, Radiosendungen zu moderieren, das ist gar nicht so leicht, weil man dann halt erstmal ja eine Stunde lang Material vorbereiten muss und auch gewissermaßen ja dann diese thematischen Blöcke hat und dann den Gesprächspartner auch lenken muss ein Stück weit, damit man die Inhalte kriegt, die man möchte. Ja, aber da wächst man rein und das macht dann irgendwann auch total viel Spaß. Und zum Beispiel in dem kleinen Ausschnitt, den ich jetzt mitgebracht habe, hat es total viel Spaß gemacht, weil da habe ich einen Kumpel von mir interviewen können, der Kulturaktivist für indigene Kulturen aus Bolivien ist, aber gleichzeitig irgendwie aus dem Pott kommt. Und das ist eine total witzige Kombination. Die Sendung, die kommt noch nicht. Die kommt erst noch die nächsten paar Wochen. Da könnt ihr gespannt drauf sein. Ich glaube, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich sie nennen würde, aber ich glaube, ich nenne sie Leo zwischen Pott und indigener Kultur.
Dürfen wir da schon mal reinhören?
Ich würde sagen, genau, da hören wir jetzt rein.
Eine wichtige Wege, gegen die ich mich immer sehr gerne erinnere, ist die Frage, was ist Reichtum?
Mhm.
Und ich habe vorher in einer sehr reichen Familie gewohnt, die ersten Monate in Bolivien. Und da wurde immer gesagt, ja, musst du aufpassen am Stadtrand, da wohnen die armen Leute, da ist Kriminalität und die haben alle kein Geld und das ist gefährlich. Und wie man dann so ist mit 18, dann sagt sie, hey, cool, da ziehe ich hin. Und dann bin ich da, das war mein erster großer Auszug, meine erste eigene Wohnung war dann in einem Barrio am Stadtrand, zusammen mit einem Schwein, das die Größe hat von einem UFO.
Was genau ist ein Barrio?
Ein Barrio ist ein Viertel, so ein, ja, so ein Viertel, bisschen Favela-mäßig.
Okay.
Und dann kam auch jeden Abend die Polizei im Panzerwagen durchgefahren und so, das haben wir auch erlebt. Aber der Zusammenhalt war viel mehr. Ne? Und ich hatte keine Tür, ne? Ich hatte auch kein Fenster, da ist einfach eine Decke in das Fenster reingehangen. Brauchte man aber auch nicht. Die Kriminalität war letzten Endes geringer, weil klar war, jeder hat eh nichts. Und was ein Satz war, der sehr oft gefallen ist, war, die musst du aufpassen, auch die Leute vom Land, die haben nichts, weil die haben kein Geld. Ja, die sind arm, weil die haben kein Geld. Und dann habe ich irgendwann auch durch die Leute vom Barrio, die ja viel auf dem Land kommen, die Leute vom Land kennengelernt und die haben gesagt, nee, ist andersrum. Die Leute in der Stadt sind arm, denn die haben nur ihr Geld.
Und was genau bedeutet das?
Dass es Sachen gibt, vielleicht, die wichtiger sind als Geld.
Zum Beispiel?
Gemeinschaft, Familie.
Indigene Kultur, Bolivien. Ich glaube, mit Radio Mikro Europa kann man die ganze Welt bereisen. Schaut mal ins Archiv rein, da gibt es Sendungen, die von Reisetourismus auf Bali handeln. Neuseeland haben wir was drin. Also wir werden eigentlich die ganze Welt bereist haben, wenn wir dann mal bei der 1000. Sendung angekommen sind. Bevor wir aber jetzt an die 1000. Sendung denken, wir haben jetzt ja viele Beispiele gehört von fertigen Produkten, die ihr mit betreut habt oder die Studierende vor euch betreut haben. Jetzt möchte ich aber gerne von euch wissen, wie entstehen eigentlich konkret Produkte, wenn mal die Themen ausgewählt sind? Was braucht es dafür? Ihr betreut ja auch andere Studierende. Wie entstehen eigentlich technisch, redaktionell Sendungen, wie baut ihr die zusammen?
Also zum Beispiel habe ich mal an einem Praxisseminar mit Reno Hermanns teilgenommen und da ging es um Radiosketche. Und in dem Kurs, da war zum Beispiel auch Jakob dabei, da hat dann immer alleine oder zu zweit haben die Studis dann Sketche produziert und dann haben Reno und ich gedacht, es wäre doch eigentlich super cool, wenn wir daraus eine Sendung machen. Und dann habe ich mich danach mit Ruben zusammengesetzt und dann haben wir, da waren wir gerade im Erasmus in Spanien und haben dann trotzdem noch diese Beiträge irgendwie zusammengebaut und ich habe dann die Moderation eingesprochen und das wäre jetzt so ein Beispiel, wie dann zum Beispiel ein studentisches Projekt zu einer Sendung wird. Und es gibt auch einige andere Praxisseminare oder studentische Kurse, wo dann am Ende Sendungen bei rauskommen. Genauso wie Uli ja auch Uni-Sendungen bzw. Uni-Kurse gibt, wo dann auch redaktionell gearbeitet wird.
Und haben die Studis was davon, wenn sie da mitmachen, außer die Praxiserfahrung? Gibt es da auch harte Währung? Das ja. Wären, Paula, du nix. Was ist so die Währung von Radio Mikro Europa?
ECTS-Punkte hätte ich jetzt mal gesagt, oder? Also wenn man da ein Semester lang mitmacht, erinnere ich mich noch, dass man da bis zu 6 ECTS-Punkte erwerben kann.
Also wenn ich mal zusammenfassen darf, man darf machen, was man will, wie man es will, hat einen Riesenspaß beim Produzieren von Radio und kriegt auch noch ECTS-Punkte. Das hört sich ja traumhaft an.
Und man hat natürlich auch die Erfahrung, das ist ja ganz wichtig, weil im Lebenslauf zum Beispiel kommt es super, wenn man da schon einige Projekte gemacht hat und da auch natürlich für sich selber, dass man da ein bisschen Erfahrung sammeln kann.
Es ist ein Sprungbrett für die spätere Karriere im medialen Kontext. Also wir haben jetzt in den letzten, ich bin jetzt 20 Jahre dabei, wir haben sehr, sehr viele Studierende, StudentInnen, die bei Mikro Europa gearbeitet haben, die später zum Hörfunk gegangen sind, zum SWR, auch zu den Printmedien gegangen sind oder auch zum Fernsehen gegangen sind. Und wie das Rebecca vorher ja auch gesagt hat, Rebecca Rodrian, das ist schon eigentlich eine tolle Sache.
Also Radio Mikro Europa als Sprungbrett in die Karriere. Und jetzt, Uli, springen wir doch einfach mal ein bisschen zurück in der Zeit, weil wir haben uns Alumni der Uni Tübingen, die bei Radio Mikro Europa auch eine prägende Rolle gespielt haben, kontaktiert und mal gefragt, was die jetzt so machen und wie die so ihr Radio Mikro Europa, ihre Karriere betrachten. Und die erste wäre Leonie Maschke. Leonie kenne ich auch gut, war auch tatsächlich Studentin bei mir. Ich leite ja die Redaktion von Campus TV und Leonie ist einfach eine wahnsinnig tolle Studentin gewesen. Und ihr habt ja Leonie kontaktiert. Können wir uns da auch mal einen kleinen O-Ton anhören von ihr? Gut, Levi, spielst du uns den mal ein?
Hallo, mein Name ist Leonie Maschke. Ich bin 37 Jahre alt und ich habe während meines Studiums bei Mikroeuropa mitgemacht als Redakteurin und als Moderatorin. Ich wollte schon seit meiner Schulzeit Journalistin werden und die Arbeit bei Mikroeuropa und auch bei Campus TV, muss man jetzt fairerweise sagen, hat mich einfach in diesem Wunsch bestärkt, weil ich gemerkt habe, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, ich kann mich kreativ ausleben. Es ist auch einfach ein unglaublich wichtiger Beruf und ich habe da durchaus ein gewisses Talent, diesen Beruf zu machen. Es ist jetzt so ausgegangen, ich arbeite nicht beim Radio, ich arbeite nicht beim Fernsehen, aber ich bin die stellvertretende Leiterin der Online-Redaktion bei der Südwestpresse in Ulm, eine der größten Tageszeitungen in Baden-Württemberg.
Ja, was hat mir Radio Mikroeuropa bedeutet? Hat für mich bedeutet, dass ich ausprobieren konnte, in welchen Zweig vom Journalismus ich vielleicht eines Tages gehen möchte. Hat für mich bedeutet, dass ich einfach kreativ auch arbeiten kann, dass ich mit Freunden arbeiten kann, dass ich in einer sehr entspannten, kollegialen Umgebung mich bewegen kann und dass ich, obwohl es Radio war, mich auch anderweitig ausprobieren konnte. Also ich erinnere mich, dass wir damals für Radio Mikroeuropa so Buttons kreiert haben, die wir dann in der Uni verteilt haben oder auf so Erstsemesterabenden, damit wir einfach neue Leute reinbekommen und dergleichen. Und ich durfte auch einmal nach Nantes fahren, weil wir uns da mit Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Unis getroffen haben. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, um was es damals ging, was wir da besprochen haben. Ja, aber es war alles sehr eindrücklich und es hat Spaß bedeutet. Ich habe für die Sendung Märchen damals die Märchen- und Sagenforscherin Sigrid Früh besucht und sie eben porträtiert. Und die Krux an der ganzen Sache war, dass Frau Früh auch Märchenerzählerin war, aber durch eine Erkrankung nicht mehr sprechen konnte. Also sie konnte ihrer Passion, ihrer Leidenschaft, letztendlich auch ihrem Beruf nicht mehr nachgehen. Und es war zum einen natürlich die Frage, wie porträtiert man so jemanden, der nicht mehr sprechen kann? Wir haben es dann dahingehend gelöst, dass ich mich mit ihrem Mann unterhalten habe und der einfach wahnsinnig viel über seine Frau erzählt hat. Also Frau Früh war die ganze Zeit bei uns und war auch da und hat dann immer auf ihre Art, soweit sie halt noch sprechen konnte, versucht, sich da zu beteiligen. Und zum anderen fand ich das so eindrücklich als junger Mensch, weil es mir klar gemacht hat, wie schnell sich Dinge im Leben ändern können, ohne dass man in irgendeiner Form einen Einfluss drauf hat. Dass man zum Beispiel seiner Passion oder seinem Beruf oder anderen Dingen, die man gerne macht, einfach nicht mehr nachgehen kann.
Für mich ist faszinierend, wie Leonie detailgetreu nach 15 Jahren noch genau diese Produktion im Kopf hat. Also das scheint schon zu prägen, den Studierenden wirklich hängen zu bleiben, die Zeit bei Radio Mikroeuropa. Eine andere Alumna von Radio Mikroeuropa ist die Pia Terstappen. Die kenne ich nicht so gut, aber wir haben ja jedes Jahr ein Alumni-Treffen, wo die Alumni der Medienwissenschaft unseren jüngeren Studierenden Workshops geben und Pia kommt jedes Jahr zuverlässig. Uli, ganz kurz, Pia, was macht die, wer ist die?
Die Pia ist mittlerweile bei München-Gladbach und zwar im Verein. Sie hat während des Studiums, sie war schon seit Kindesbeinen an Fan von Borussia, von der Fohlenelf. Und ihr größter Traum war es, dort das Museum mal zu leiten. Das hat sie aber nicht gekriegt, sondern sie musste dann über Umwege übers Volkwang-Museum in Essen, wo sie ein Volontariat gemacht hat. Und dann hat sie noch einen Master in England nachgeholt. Und dann ist sie aber doch irgendwann mal bei den Fohlen gelandet. Und da ist sie jetzt und da ist sie wirklich total glücklich.
Naja, Volkwang-Museum in Essen ist ja auch nicht gerade eine schlechte Adresse. Habt ihr da auch einen Einspieler von Pia mitgebracht? Levi, können wir den mal anhören?
Hallo, ich bin Pia, ich bin 36 und habe empirische Kulturwissenschaft und Medienwissenschaft in Tübingen studiert im Bachelor. An die Sendung, an die ich mich am besten erinnere, ist meine erste gewesen, die natürlich auch was Besonderes war. Ich habe die von A bis Z moderiert mit einem Kommilitonen. Und das war einfach total aufregend, eine komplett neue Erfahrung. Ich war nervös, ich war aufgeregt, Live-Bedingungen und nachher war es ganz komisch, mich selber zu hören im Radio. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein besonderes Thema eingebracht habe, aber ich habe damals angefangen, ein bisschen Marketing zu machen für die Sendung. Und das war der Grundstein für meine Karriere. Und das Plakat hängt immer noch im Aufnahmestudio. Mikro Europa hat mich schon beeinflusst in meiner Berufswahl. Ich habe damals einen Beitrag über Borussia Mönchengladbach gemacht und so meine ersten Verbindungen hergestellt. Ja, der Weg hat mich über das Museum Folkwang auch zu Borussia Mönchengladbach ins Museum gebracht und inzwischen arbeite ich als Marketingmanagerin und die ersten Schritte des Marketings durfte ich bei Mikro Europa machen. Mikro Europa hat für mich bedeutet, dass ich selbstständig Sachen erarbeite, dass ich Theorie in Praxis umsetzen kann und einfach auch mal aus meiner Komfortzone rausgekommen bin.
Ja, apropos raus aus der Komfortzone ist ja auch ein Thema bei uns. Paula, kannst du dich erinnern, wie deine erste Sendung war? Musstest du auch raus aus deiner Komfortzone?
Ja, total. Also ich war wirklich so aufgeregt vor diesem Studiogespräch eben mit dieser Influencerin Magdalena Emilia. Ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt. Ach, ich habe wirklich gezittert vor Aufregung und ich habe mich stundenlang auf dieses Interview vorbereitet. Ich weiß noch ganz genau. Ich habe mich sogar mit ihr zu einem Vorgespräch dafür getroffen. Das war gar nicht so schlecht, weil wir uns dann schon mal ein bisschen kennenlernen konnten und ich dann schon mal ein bisschen sehen konnte, wie sie so drauf ist. Und dann war es nicht mehr ganz so schlimm, aber ich war wirklich, also das war echt krass, wie aufgeregt ich war davor. Während der Aufnahme ging es dann tatsächlich, aber ja, das war schon ein großes Stück, was ich mir da vorgenommen hatte.
Ja, ich glaube, wenn man Radio Mikro Europa jetzt so hört von der Atmosphäre, es ist auch wahnsinnig wichtig, Vertrauen zu bekommen, auch wenn man aufgeregt ist, auch wenn man dann Herzrasen hat und der Puls auf 120 ist, dass man einfach weiß, wir sind hier ein Lernradio und wir können ausprobieren. Und das finde ich auch wahnsinnig wichtig, das Vertrauen zu haben. Jelli, hast du auch eine Geschichte zu deinem ersten Interview, das du geführt hast?
Ja, und zwar, ich war auch wahnsinnig aufgeregt und nervös bei meinem ersten Interview. Ich war da noch nicht mal offiziell Teil der Redaktion, aber zu dem Zeitpunkt waren irgendwie alle Hiwis krank und ich habe mich dann angeboten, weil ich auch sowieso Lust hatte, Teil der Redaktion zu werden. Und ich habe das Ganze so ein bisschen zu starr gesehen in meinem Kopf. Ich wusste nicht, dass man Sachen rausschneiden kann und dass ich dann quasi nicht jeden Teil nochmal sagen muss und habe mich dann total bemüht, extrem akkurat zu sprechen. Und ich habe auch so ein bisschen den Fehler gemacht, von vornherein mit einer Band aus 4 Personen das Gespräch zu führen und habe dann mein Zoom-Gerät irgendwie noch versucht, an die anderen zu geben. Und dann hat man natürlich überall diese Kabelgeräusche gehört und ich war einfach fürchterlich aufgeregt und dementsprechend hört man auch, dass das Ganze wirklich ziemlich holprig ist. Aber man lernt natürlich. Also es war, ich glaube, da muss jeder auch mal durch und deswegen, ja, ich glaube, da kann man nur dran wachsen.
Dürfen wir mal reinhören an dein erstes Produkt, an dem du inzwischen definitiv gewachsen bist?
Ja, da können wir jetzt reinhören, aber seid gewappnet. Das ist wirklich furchtbar.
Ja, wir wollen es hören. Levi?
Hallo, ich bin Jelena vom Radio Mikro Europa. Wir sind hier im Club Voltaire. Bei mir sitzen das Duo Pauline und Alexi und ihre Bandkollegen Steffen und Adrian. Schön, dass ihr heute hier seid. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und freue mich auf eure Antworten. Eure Musik wird heute angeteasert als Western Vintage und Nordic Melancholy. Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
Zwei Sachen würde ich sagen. Eine Sache ist vielleicht die, dass ich aus Finnland komme, deswegen diese nördische. Und Finnland ist ein melancholisches Land, also daher dann diese Melancholie dazu. Und dann die zweite Sache ist, wir beide sind so richtige Vintage-Fans, Retro-Fans und mögen diesen amerikanischen Vintage-Vibe und daher diese Western-Vintage da, den Sound, ja genau.
Okay, spannend. Und wie habt ihr euch in der jetzigen Konstellation zusammengefunden?
Wie schön von Pauline und Alexei zu hören. Pauline war auch Teil der Redaktion von Campus TV, macht inzwischen sehr viel Musik, hauptberuflich fast, ist Sprechtrainerin, also hat auch eine Karriere hingelegt. Toll. 700 Sendungen Radio Mikro Europa ist ja ein Jubiläum, aber Radio Mikro Europa hat natürlich in der vergangenen Zeit auch schon mehrere Jubiläen gehabt. Eins war zum 10-jährigen Bestehen von Radio Mikro Europa. Da gab es dann eine Sendung zum Thema Europawahl. Uli, kannst du dich erinnern an die an das Zehnjährige oder ist es einfach eins von den vielen?
Ja, selbstverständlich, aber ich würde einfach sagen, da hören wir jetzt mal rein.
Okay, hör mal rein.
Herzlich willkommen bei Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle. Heute zu unserer Jubiläumssendung 10 Jahre Mikro Europa. Am Mikrofon begrüßt euch Ulrich Hägele. Ja, genau vor 10 Jahren starteten wir im Rahmen eines EU-Projekts im Verbund mit 6 anderen Redaktionen an den Unis in Brüssel, Mechelen, London, Cluj in Rumänien, Nantes in Frankreich und eben in Tübingen. Ziel des Projekts war es, jungen Menschen über journalistisch fundierte Beiträge den europäischen Gedanken näher zu bringen. Genau wie heute stand damals auch eine Europawahl vor der Tür. Und wie hat sich das angehört? Hier ein kurzer Einspieler aus unserer ersten Sendung.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was da gewählt wird, wann da gewählt wird und warum da gewählt wird.
Ich erhoffe mir natürlich, dass die richtigen Leute gewählt werden, aber ob sie das werden, weiß ich ja nicht.
Europawahl ist ganz wichtig, da wir Einfluss nehmen können durch diese Wahl auf die europäische Gesetzgebung. Und deswegen bin ich der Meinung, dass jeder zur Europawahl gehen sollte.
Ich sehe die Chancen der Europawahl darin, dass wir in Zukunft auch zum Beispiel die Regierung, die Kommission, die bis jetzt noch relativ unabhängig in so einer Küngelpolitik von den Regierungschefs der Länder gewählt wird, dass die in Zukunft mehr im Parlament verwurzelt ist und wir immer stärker in Richtung europäischer Nationalstaat gehen, dahin, wo wir eigentlich sollten.
Mittlerweile hat man ja den Eindruck, dass das Ideal eines europäischen Nationalstaates weiter denn je von der realen Politik entfernt ist. Für unsere Jubiläumssendung habe ich die ganze Mikro-Europa-Redaktion zusammengetrommelt. Ich darf an unserem alten runden Studiotisch begrüßen Ina Mecke, Alena Simon, Alexander Danner, Nico Oehler und Mareike Wiener. Ich grüße euch, schön, dass ihr da seid.
Servus. Hallo.
Ja, und den alten runden Studiotisch, den gibt es noch immer, da sitzen wir jetzt gerade dran. Hier unsere 4 studentischen Hilfskräfte, Uli und ich. Und jetzt haben wir noch einen ehemaligen Mitarbeiter der Redaktion von Radio Mikro Europa, Alex Danner. Und ich glaube, Paula, den kannst du uns gut vorstellen.
Ja, also Alexander hat uns eine ganz süße Nachricht geschickt, die spielen wir auch gleich ab. Ich kann nur dazu sagen, dass ich mich voll gefreut habe, dass ich mal wieder was von ihm gehört habe. Den habe ich nämlich auch schon kennengelernt bei meinem Praktikum in der Das Ding Musikredaktion vor 2 Jahren. Weil der arbeitet bis heute auch bei Das Ding als Redakteur, war auch kurzzeitig mal in der Morningshow dabei. Ich glaube, inzwischen macht er da nur noch Social Media. Aber ja, sehr sympathischer Kerl.
Ja, da hören wir jetzt rein.
Hey, servus, ich bin Alex Danner, Radiomoderator und TikTok-Host, arbeite aktuell auch bei einem Radiosender. Und ich muss sagen, Radio Mikro Europa waren die ersten Schritte, die ich getan habe auf dem Radiomarkt. Also das war das erste Mal, dass ich irgendwas mit Radio in Berührung gemacht habe. Vor allem auch, dass ich aktiv am Mikro saß, Sachen eingesprochen habe, Musik rausgesucht habe und irgendwie diesen Alltag des Radios erlebt habe. Und deswegen habe ich da sehr, sehr positive und auch schöne Erinnerungen an diese Zeit. Eine Sache, die ist mir extrem hängen geblieben in der Zeit, und das war, als ich so eine Art Wörterbuch mit Menschen gemacht habe. Und zwar habe ich mir Leute eingeladen aus dem Studium, die ganz verschiedene Hintergründe hatten, vor allem aber auch sprachlich bedingt. Und die habe ich eingeladen zu mir und mit denen haben wir mal so Vokabeln durchgegangen. Also wie sagt man auf Russisch Hallo? Wie sagt man auf Kurdisch Tschüss? Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, für meinen beruflichen Werdegang hat Radio Mikro Europa, sage ich mal, die Grundlage gelegt. Darauf aufbauend habe ich mich dann für den Radiobereich entschieden auch und mache da jetzt neben digitalen Sachen auch ab und zu Radio. Und das macht schon richtig, richtig Bock. Und ich kann jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, ab zu Radio Mikro Europa und da einfach mal eine Sendung machen. Mehr muss es gar nicht sein. Ich kann es nur empfehlen.
Ja, Paula, für mich ist es auch schön, den Alex mal wieder zu hören. Und ich finde es toll, wie sich seine Stimme weiterentwickelt hat. Weil Alex war auch tatsächlich studentisches Mitglied bei der Redaktion von den französischen Filmtagen. Und er hat nicht weit von hier auch einen Fernsehbeitrag gemacht über die Kaffeekultur in der Kneipe Afrika. Und offenbar hat ihm Radio doch mehr zugesagt und ist jetzt beim Radio gelandet. Und natürlich eine wahnsinnig tolle Werbung für Radio Mikro Europa, wenn man sich dann auch jetzt als Redakteur von Das Ding immer noch mit so einer Leidenschaft zurückerinnert. Und Alex hat vor kurzem auch eine Mail geschrieben, gerade vor 2-3 Wochen. Er sucht studentische MitarbeiterInnen für das Ding, Werkstudententätigkeiten. Und das zeigt auch, dass die Verbundenheit zu uns immer noch groß ist und man immer wieder mitbedacht wird, wenn es darum geht, auch Studis in einen Job zu bekommen. Es war jetzt ein toller Rückblick mit unseren Alumni, mit unseren Beiträgen, die wir da die Geschichte reingehört haben. 700 Sendungen.
Wir bringen noch mal was, oder?
Sollen wir noch mal was bringen?
Ja, wir bringen noch mal was. Ich habe doch einen ganz tollen Einspieler dabei.
Aber das ist nicht abgesprochen,
oder? Ein Promi-Einspieler. Wir haben doch nur keinen Promi-Einspieler.
Ein Promi-Einspieler?
Ja, Harald Schmidt haben wir gehabt in der Sendung.
Wow.
Ja?
Schon, aber ich bin natürlich Nachtmensch nur noch durch Mittagsschlaf. Also das heißt, wenn ich abends Vorstellung habe oder was, muss ich mittags pennen. Sonst ist es für mich nicht durchzuhalten. Und die Nummer mit Weibern und allem, was die Apotheke hergibt, rund um die Uhr, mag vielleicht im Printjournalismus noch so sein. Für mich ist es kräftemäßig nicht mehr durchzustehen.
War das denn früher mal anders?
Nein.
Und
ich dachte, es wäre anders, deswegen bin ich in den Beruf gegangen. Und dann habe ich aber festgestellt, es war immer irgendwie mal lecker beim Italiener essen gehen und dann... Gut, übernimmt man die Getränke mit und so, aber das war's dann auch, ja.
War Alkohol ein Problem?
Für mich in der Verarbeitung?
In der Branche?
Ja, es wird, also, wobei, es wird nicht, meiner Meinung nach wird nicht mehr so viel gesoffen wie früher und wer überhaupt noch säuft, ist eigentlich rührend antiquiert, ja. Also der pflanzt auch noch einen Baum und trägt Kröten über die Straße. Die jungen Kollegen werfen sich wirklich Sachen ein, die, glaube ich, also nicht mal hier das Biochemische Institut auf der, und ich habe da, weder erkenne ich Pupillen noch sonst irgendwas, aber die treiben alle sehr viel Sport und sind, glaube ich, gut im Bereich der Naturheilmittel unterwegs.
Und Ihre beste Feier?
Waren ehrlich gesagt ganz schlichte Feuerwehrfeste mit der guten alten Maß und Halben und hackedichte Zeltlager, wo man hinterher das Feuer ausgepisst hat.
Das hört sich ja sehr solide an. Sind, ja. Sie, so ein, sind Sie ein Spießer ein bisschen?
Ja, ein Vollspießer, aber das war ein weiterer Schritt, der bei mir zu einer großen Befreiung geführt hat, als ich erstens gemerkt habe, dass ich ein Vollspießer bin und mich zweitens dazu bekannt habe. Dann wird es ja so wahnsinnig entspannt, weil sonst müssen Sie immer irgendwie kreativ oder Künstler oder aufsässig oder sowas sein. Ja.
Und ab wann konnten Sie das? Weil am Anfang ging es doch nicht, wenn man noch so...
Ja, das stimmt. Zum einen, als die materielle Unabhängigkeit erreicht war und als ich auch karrieremäßig so weit fortgeschritten war, dass ich nicht mehr vor den Kommilitonen und so zu tun musste. Ich fände es auch geil, in der WG zu wohnen oder so. Ja? Also ich habe mich schon immer gern gewaschen, konnte das aber früher nicht offen sagen, weil sonst sind Sie an der Schauspielschule zum Beispiel erledigt.
Das macht mir Hoffnung. Ganz herzlich.
Also es lebe der Spießertum, den kleinen Führer in sich akzeptieren, aber nicht rauslassen. Und schon haben wir alle mehr von Europa.
Ja, das war Gregor Landwehr, auch ein Redakteur bei Mikroeuropa. Und zwar, das war aus der Sendung 14. Ich habe nochmal nachgeguckt. Damals war Harald Schmidt hier in Tübingen, hat einen Vortrag gehalten in der neuen Aula. Ich glaube, das war auch so 2009 oder sowas.
Jetzt habt ihr live...
Das Thema war Nachtleben, das muss man noch nachliefern.
Nachtleben. Jetzt habt ihr mal live einen Eindruck bekommen, wie die Redaktion von Radio Mikroeuropa auch arbeiten kann. Ein Einspieler, der nicht im Laufplan steht, ein Überraschungsei, das uns Uli da geschenkt hat, Harald Schmidt, die Ikone des Late-Night-Talks. Die Jüngeren unter uns kennen den vermutlich nicht mehr, aber die Älteren unter uns schon. Dirty Harry, inzwischen... gäbe es denn, glaube ich, nicht mehr in der Form, wie es in den 90er Jahren gab. Und zeigt auch, wir haben auch Promis zu Gast. Uli, ein Easter Egg hast du uns jetzt ja geschenkt, ein Überraschungsei. Wie geht's denn mit Radio Mikroeuropa weiter? Erzähl doch mal ein bisschen, wie so die nächsten paar Jahre aussehen könnten.
Kann ich leider nicht, weil ich dann im März 2027 in Ruhestand gehe und alles, was dann mit Mikroeuropa passiert, liegt in den Sternen.
Und was wäre dein Wunsch?
Mein Wunsch wäre, dass es irgendwie weitergeht, dass wir vielleicht 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sendungen im Monat produzieren können, aber das habe ich nicht mehr in der Hand.
Aber du hast jetzt hier 4 wahnsinnig tolle studentische MitarbeiterInnen. Wie sieht es bei euch aus? Können wir, Uli, die Wünsche erfüllen?
Also bei Jakob und mir sieht es so aus, dass wir wahrscheinlich relativ sicher zusammen jetzt den Medienwissenschaften Master machen werden. Dann sind wir nochmal 2 bis vielleicht faule 2,5, 3 Jahre noch hier und sind auch schon abgesprochen weiter in der Redaktion. Ist es schon so in Planung, dass man eine Möglichkeit sucht, wie man das vernünftig weiterführen kann.
Wunderbar, hört sich toll an. Also die nächsten Sendungen sind sicher. Das war die Jubiläumssendung zur 700. Folge von Radio Mikro Europa. Vielen Dank an die Alumni, die da waren. Vielen Dank an euch, die hier im Studio wart. An den Reglern saß heute Levi Schuffert. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek. Herzlichen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Sendung.
Am Mikrofon war Oliver Häusler. Yeah! Yeah!